Herzlich willkommen hier beim Retrocast, eurem Podcast für die Filme und Medien der 80er und 90er Jahre. Viel Spaß wünscht euch euer Santiago Ziesmann.
Hallo Sabine.
Hallo Kai.
Wir sind zurück mit Speed 2 Cruise Control und wir erinnern uns mal kurz zurück an Speed 1, als wir irgendwie eine coole Action hatten, tolle Passagiere an Bord, die nachvollziehbar waren. Wir hatten einen tollen Antagonist, ein cooles Duo und ich glaube, für den zweiten Teil hat man sich entschieden, das alles zu streichen und alles viel schlechter zu machen.
Ja, wir haben einige Konstanten, die wieder dabei sind. Also Regie führte wieder Jan de Bont. Und als weibliche Hauptakteurin haben wir wieder Sandra Bullock als Annie Porter. Aber da hört es dann auch schon auf. Also Keanu Reeves hat abgelehnt, die Fortsetzung zu spielen, obwohl man ihm 12 Millionen Dollar angeboten hatte. Aber er hat das Skript gelesen, hat gesagt, nein, danke. Und hat stattdessen im Auftrag des Teufels gedreht und ist mit seiner Band Dogstar auf Tour gegangen, was Fox gar nicht toll fand, weil die haben darauf eine kleine Schmutzkampagne gegen ihn gestartet. Aber hatten ja nichts gewirkt, weil Im Auftrag des Teufels war, denke ich, der bessere und erfolgreichere Film.
Ja, ich würde fast behaupten, jeder Film in dem Jahr war der bessere als Speed 2, denn man hat sich ja auch dafür entschieden, die coole Geschwindigkeit gegen ja etwas Langsameres auszutauschen, nämlich ein etwa 30 km/h schnelles Boot.
Ja, Schiff. Ein Riesenkreuzfahrtdampfer. Ein Riesenkreuzfahrtschiff. Der einzige Speed haben wir am Anfang. Da haben wir eine kleine Action-Szene, eine Motorrad-Verfolgungsjagd, wo der Keanu Reeves für Arme, Jason Patrick, der Alex Hirsch spielt, auch ein Polizist, auf sein Motorrad ein, na, es sieht aus wie ein UBS-Auto oder so ein Eiscreme-Truck wie bei Misfits of Science verfolgt, der ganz wichtige, teure Computerteile gestohlen haben soll. Und da gibt es eine wilde Verfolgungsjagd auf dem Motorrad. Und das ist, glaube ich, das einzige Mal, wo es richtig schnell wird in diesem Film, richtig Speed dabei ist.
Ja, aber auch da sieht man am Anfang schon, dass das, was aus diesem Lieferwagen hinten rausfällt, einfach nur leere Kisten sind. Also da fängt schon an, dass der Film irgendwie wenig plausibel wirkt in dem, was er tut. Und das zieht sich ja wie so ein roter Faden auch durch den gesamten Film.
Ja, und am Anfang haben wir dann auch Sandra Bullock parallel, die dann ihre Fahrprüfung ablegt. Und da wird wirklich jedes Klischee durchgezogen von Frauen können nicht Auto fahren. Also die Badass Annie aus dem Film 1, die den Bus mit 80 Kilometern pro Stunde durch die Kurven gesteuert hat, ohne dass er gekippt ist oder ganz viel gecrasht ist, kann jetzt hier nicht mal ordentlich Auto fahren, ohne da irgendwelche Verkehrsregeln zu übertreten oder einfach nur rechts anzuhalten, wenn sie von der Polizei verfolgt wird. Also da sieht man schon, der Charakter Annie ist ein ganz anderer in diesem Film, als wir es noch im ersten Teil gesehen haben. Also sie wird hier mehr weinerlicher dargestellt und mehr so als Freundin.
Ja, Nervensäge, draufgängerische Nervensäge fast schon.
Und, ja. Und Freundin, die nicht weiß, was sie will und sich nicht binden will und alles. Und aber Sandra Bullock hat selber mal gesagt, dass der Film the biggest piece of crap ever made ist und dass sie nur für das Geld mitgemacht hat, weil sie hat auch 12 Millionen Dollar an Gage bekommen. Also das ist positiv. Man hat den männlichen und weiblichen Hauptdarstellern damals die gleiche Gage angeboten. Also das muss man dem Film vielleicht zugutehalten. Und unterlegt wird diese ganze Verfolgungsjagd von einer seltsamen Musik, weil wir haben das Speed-Thema, was irgendwie mit dem Piratenthema von Fluch der Karibik gemischt wurde. Also es hört sich ganz seltsam an.
Ja, ganz, ganz merkwürdig. Das fällt auch direkt am Anfang auf, dass das irgendwie sehr anders klingt. Auf eine gewisse Art und Weise kacke trashig, aber dann zu dem Wasserthema später doch irgendwie auf eine seltsame Art und Weise wieder passend. Und dann haben wir eigentlich auch noch ganz viele Nebencharaktere, wo wir im ersten Teil noch so geschwärmt haben von, dass viele Charaktere an Bord dieses Busses sind, die man nachvollziehen kann. Und hier hat man eigentlich die meisten Passagiere, die sich an Bord dieses Schiffs mit befinden, nach kurzer Zeit, sobald man sie gesehen hat, bis auf ganz wenige Ausnahmen wieder vergessen.
Ja, also ein Gesicht ist uns sehr in Erinnerung geblieben. Das nenne ich den Achim Menzel Gedächtnisschauspieler, weil der sieht wirklich aus wie Achim Menzel. Nur ja, groß total. Und amerikanisch. Das ist einer der Passagiere, der auch mit am Tisch sitzt dann von Alex und Annie, weil Alex hat Annie als Wiedergutmachung auf einen Streit auf ein Kreuzfahrtschiff eingeladen, da Ferien zu machen. Weil Annie war gar nicht begeistert, dass er nicht nur ein einfacher Streifenpolizist ist, der sich nicht in Gefahr begibt, sondern auch zum Sondereinsatzkommando gehört, genau wie damals Jack, von dem sie sich getrennt hat, weil sie mit der ständigen Gefahr, mit der er sich umgeben hat, nicht klargekommen ist. Und jetzt hat sie im Prinzip das Gleiche nochmal und wollte eigentlich auch Schluss machen. Und dann zieht er die Fahrkarten für die Kreuzfahrtreise raus. Und dann denkt sie sich, okay, machen wir noch einen schönen Urlaub in der Karibik. Aber dieses Pärchen, das ist im ganzen Film sehr unglaubwürdig. Oder wie hast du das gesehen? Also die Chemie zwischen den Schauspielern war so gar nicht da.
Die ist quasi nicht existent. Ja, also der Jason Patrick, der diesen Alex Shaw spielt, der hat auch kaum Gesichtsausdrücke. Das heißt, er kann Emotionen nicht richtig darbieten oder irgendwie zeigen. Also ich kaufe ihm weder ab, dass er irgendwie was von Annie möchte, also dass da irgendeine Liebe existiert. Das glaube ich ihm einfach nicht. Ich glaube ihm nicht, dass er der Actionheld ist, der er hier versucht so zu mimen im Film. Und ein weiteres Problem kommt dann noch mit Willem Dafoe dazu, der den Antagonist spielt, den natürlich wie üblich solide wahnsinnig, aber das einfach ein extremer Kontrast zu allen anderen Darstellern ist, sodass der schon fast wieder wie ein Fremdkörper in dem Film wirkt.
Ja, der wirkt völlig drüber. Also er hat mich die ganze Zeit eigentlich immer an den grünen Kobold, an Osborn aus Spider-Man erinnert, den er ja auch gespielt hat, weil da ist er genauso verrückt und hat auch dieses verrückte Gesicht. Und was uns ja auch fehlt, ist ja diese Dynamik zwischen Alex und John Geiger, dem Antagonisten, den wir noch einen Teil 1 hatten mit Dennis Hopper und Keanu Reeves, die ja wirklich auch die Gespräche miteinander hatten und die Anrufe und wo dann auch diese Spannung dazwischen war, während hier der Geiger so parallel läuft, seine eigene Handlung auf dem Schiff hat. Vielleicht kurz zur Handlung. Er ist auch wieder ein enttäuschter Arbeitnehmer, der von seiner Firma gefeuert wurde. Und diesmal ist er kein Bombenentschärfer gewesen, sondern ein Computerspezialist, der die Autopiloten des Kreuzfahrtschiffs programmiert hat. Und so hackt er auch den Autopiloten des Kreuzfahrtschiffes und nimmt mit seiner Computerausrüstung, die er da an Bord geschmuggelt hat, in der Golfausrüstung, das Schiff unter seine Kontrolle und bringt es praktisch auf Kollisionskurs mit einem riesigen Öltanker. Das ist so die große Gefahr, die da aufgebaut wird. Aber er ist nicht so konsequent wie Dennis Hopper, weil er will ja eigentlich niemanden töten, außer den Captain, den er in einer sehr seltsamen Szene über Bord befördert. mit einer Lampe.
Die auch noch irgendwo montiert ist, ja, die ist fest montiert. Der Captain kommt dann also sehr nahe und dann schwingt Geiger diese Laterne, diese Lampe immer so an dieser Achse hin und her. Und der Captain hätte nur einen Schritt zurückgehen müssen und die Gefahr wäre gebannt gewesen.
Aber nein, er lässt sich über Bord behelfen, also es war völlig verrückt. Und zwischendrin will er dann noch Diamanten stehlen, die da auch an Bord sind, die an die Passagiere verkauft werden sollen. Und das ist also völlig konfus. Es gibt viele Handlungen, es gibt viele Action-Szenen zwischendrin. Zwischendrin kommen, werden die Passagiere evakuiert von Bord, aber nicht alle. Und dann gehen wieder welche zurück. Und dann macht man mit dem Rettungsboot eine völlig sinnlose Rettungsaktionsnummer. Also es war völlig nicht die Spannung da, die wir bei Speed 1 hatten. Wir hatten auch die Geschwindigkeit nicht da, weil gefühlt fährt eine halbe Stunde das Schiff auf den Öltanker zu, ohne dass was passiert. Also es war
ja. Ja, also im ersten Teil hatten wir natürlich, was auch die Spannung verursacht hat, einfach Verkehrschaos. Wir hatten einen Bus, der bestimmte Geschwindigkeit nicht unterschreiten durfte und deswegen einfach total irre Wege nehmen mussten. Also zum Beispiel durch den Verkehr, eben durch diese extreme Rechtskurve oder diese Schanze auf dieser Brücke, die nicht fertiggestellt war. Und all das hat man quasi in diesem Film nicht, weil man befindet sich einfach auf dem offenen Meer erstmal eine ganze Weile lang. Und diese Gefahr mit diesem Öltanker, die wird ja auch nicht irgendwie früh im Film gesagt, also dass man dich schon mal darauf einstellen könnte, okay, das könnte jetzt wirklich kritisch werden, wenn wir keine Lösung dafür finden. Das kommt erst gefühlt so eine halbe Stunde vor Ende.
Ja.
Und dann hat man noch einfach den Part, dass so ein Schiff natürlich auch irgendwie nicht, ja, ich sag mal, sonderlich schnell ist. Es fährt mit etwa knapp über oder unter 30 km/h umgerechnet übers Meer und wie gesagt, da kommt ja keine Spannung auf, da ist ja kein Gefahrenmoment da, dass so die ständige Nervenkitzel da ist. Ne? Es ist halt ein Boot, das irgendwo auf dem offenen Meer in Richtung Land tuckert und bisschen lahm.
Ja, und dann haben wir ja noch den Captain, haben wir ja schon gehabt, der bei Zeiten über Bord geht und er wird dann ersetzt durch den ersten Offizier, Giuliano. Und das war wieder ein bekanntes Gesicht, weil das war Temuera Morrison, den wir kennen als Boba Fett. Und genau wie in der Boba Fett-Serie nimmt auch hier Boba Fett niemand ernst. Also der Jason Patrick-Charakter Alex, der kommt dann auch auf die Brücke, übernimmt dann kurzerhand das Kommando, weiß sofort, wie die gesamte Elektronik funktioniert, dass sie gehackt werden muss, um dann in ein paar Szenen später gar nichts mehr zu wissen, um mit einem Baseballschläger die Monitore einzuschlagen, um dadurch versuchen zu verhindern, dass die Steuerung, die Fremdsteuerung aufgehoben wird. Und der erste Offizier sieht ja auch sehr spät erst den Öltanker, wo ich mich gefragt habe, sie haben auch Radar, ja, also warum springt da kein Annäherungsalarm an? Und
also die wirken alle sehr inkompetent, die da irgendwie an Bord sind. Also auch vorher schon, als der Captain noch da war, sah man ja auch so eine Szene, so, ah, ja, hier, machen Sie mal, ach, so auf die Art, die Idioten wissen eh nicht, was die machen. Und das einzig Positive daran ist, dass der Captain zumindest auch die Synchro-Stimme des Captains hatte, nämlich die von Jean-Luc Picard.
Ja, und du hattest ja noch eine bekannte Synchro-Stimme gefunden, die ja auch mit einem Retrocast sehr verbandelt ist.
Ja, also es sind noch mehrere sehr bekannte Synchro-Stimmen dabei. Einerseits haben wir natürlich Santiago Ziesma ist noch dabei. Der ist sowas wie der, wie soll man sagen, der Bord-Concierge oder sowas oder halt einfach so eine Hilfskraft, die an Bord ist. Genau. Und wen wir auch noch haben, sehr prominent, ist die Stimme von John Geiger, also von Willem Dafoe, dem man die Stimme von Randolph Kronberg verliehen hat. Den kennt man einfach als unter anderem, ja, zum Beispiel Dr. McCoy oder auch als Eddie Murphys Stimme. Also nicht ganz so nervig gesprochen, aber man hat irgendwie gemerkt, dass die Stimme nicht so richtig zu dem Charakter passt.
Ja, und der John Geiger, der wird ja am Anfang so ein bisschen mysteriös eingeführt, ja, als er dann auch in sein Quartier geht und dann verschiedene Laptops auspackt, sich mit der Schiffselektronik gleich da verkabelt, da kommen irgendwelche Kabel aus der Decke und dann hat er noch den Egelfaktor des Films mit, weil er packt dann seine Hausapotheke aus, weil er ist, wie er selbst sagt, durch den Umgang mit Computern ist er sehr krank geworden und hat eine Kupferanreicherung in seinem Körper, die nicht mehr weggeht durch den Umgang mit den Computern, wo wir uns gefragt haben, wie das gehen soll, wenn er nicht an irgendwelchen Teilen gelutscht hat oder wie auch immer.
Ja, das ist alles sehr fragwürdig. Ja. Also
elektromagnetische Felder führen zu einer haben ihn verstrahlt, sodass er jetzt eine Kupferanreicherung in seinem Blut hat.
Also ich glaube, der hat einfach einen Dachschaden, so ein Aluhutträger, weißt du, der nur der Meinung ist, dass der, glaube ich, das hat und sich hat sie so weit da reingesteigert. Ich glaube, der war einfach in seinem Job als ITler ungeeignet und deswegen wurde er entlassen, weißt du? Das, was er hier nämlich tut, das funktioniert zwar auf die eine oder andere Art und Weise, aber man fragt sich auch, warum das funktioniert, denn da wird uns von dem Film auch ganz viel Unsinn erzählt. Also zum Beispiel, dass er die Kontrolle über das gesamte Schiff einfach nur mit dieser Steuerung übernehmen kann, die er da scheinbar programmiert hat, aber keiner an Bord auf die Idee kommt, dass so ein Schiff auch teilweise zumindest manuell beeinflusst werden könnte, indem man einfach zum Beispiel die Spritleitung abklemmt oder sowas.
Und einen Notausschalter macht für den Motor oder was auch immer, ja.
Ja.
Ja, also er hat ja auch jede Menge Medikamente, wo man nicht weiß, was da was beeinflusst. Und er hat Blutegel mit dabei, die er sicher dann auch setzt. Da kommen dann die kleinen Egelteilchen, die dann auch in der Badewanne schwimmen.
Sich vermehren scheinbar.
Gefühlt mit jedem Shot in dieses Badezimmer im Laufe des Films werden die Medikamente mehr, die da rumstehen, und auch die Blutegel mehr.
Ja, es gibt diese eine Szene, wo quasi die ganze Badewanne, wo die Egel da fleißig am Rumplanschen sind und das so aussieht, als wären das plötzlich so Jahrhunderte, und vorher war das so in so einem kleinen Reagenzglas oder so einem Kunststoff, ich weiß keine Ahnung, wie die heißen, die Dinger, wo man das so aufbewahrt, aber ja, das waren auf jeden Fall ein paar weniger vorher.
Ja, und dann gibt es noch andere Sachen, dann gibt es ja so Szenen, er zündet dann mehrere Bomben und auch Rauchbomben, aber die Bomben zerstören nicht das Schiff, sondern sollen eigentlich nur die Passagiere einschüchtern, dass sie vom Bord gehen, was auch zu einem großen Teil klappt, bis auf eine Gruppe, die dann zwischen den Feuerschutztüren eingeschlossen ist, was uns auch nicht so richtig klar war, weil normalerweise kann man Feuerschutztüren immer öffnen, und da strömt ja dann Gas auch ein, und dann müssen sich alle ausziehen, um mit ihrer Kleidung dann die Lüftungsgitter abzudichten. Das war auch noch so eine Creepy-Szene, wo dann der Achim Menzel-Darsteller so einer jungen Frau so entgegengeifert, weil sie ihr Kleid nicht ausziehen kann, weil sie sonst nichts drunter trägt. Das war so ein bisschen daneben, wie so ein paar andere Szenen, die auch so ein bisschen daneben waren.
Ja, wie die Fettshaming-Sachen, also die Sprüche da, ach, das war unangenehm. Dann kommen ja auch noch diese ganzen Logikprobleme dazu. Du hast gerade schon die Feuerschutztüren erwähnt, die ja ganz offensichtlich im Film auch diese typischen Griffe hatte, damit man die wieder öffnen konnte, und die aber keiner gezogen oder benutzt hat. Dann haben wir noch eine Szene, dass Alex Shaw irgendwann natürlich sein Hemd, sein Oberteil verliert, und in der nächsten Szene zieht er plötzlich oder hat da wieder ein anderes Hemd an. Also das sind auch unfassbare Schnittprobleme drin. Und das, was am offensichtlichsten noch war, wir haben ja noch eine relativ junge Dame an Bord, die nicht in der Lage ist, richtig zu sprechen, sondern sich mit Handzeichen überwiegend kommuniziert, und die ja auch so ein bisschen in Alex dann scheinbar so ein bisschen verliebt ist. Da kommt noch eine andere unangenehme Komponente dazu, auf die ich gleich noch eingehen möchte. Aber sie bleibt ja zwischendurch nach dem Stromausfall auch im Fahrstuhl stecken und klettert dann oben aus dem Fahrstuhl raus, auch auf eine physikalisch fragwürdige Art und Weise. Klettert dann ein paar Stockwerke nach oben, um in der nächsten Szene wieder quasi ganz unten zu sein, und ihr steht das Wasser bis zu den Knöcheln.
Ja, also es gibt viele Grundideen, die, denke ich, hätten einen guten Film machen können. Und jetzt hier die Grundidee, da ein gehörloses Mädchen mit reinzubringen, und Alex kann natürlich Gebärdensprache sofort, und dass die sich dann halt da unterhalten können auf eine Art, ohne zu sprechen, das wäre ja noch gut gewesen, wenn die sich da so geheim unterhalten hätten können und dann gebärden können. Da hätte man ja auch irgendwelche Bösewichte austricksen können, aber das wird ja völlig ignoriert, sondern man hat wieder das Trope, es wird wieder jemand in einem Fahrstuhl gefangen, das ist so ein Lieblingssache von Jan de Bond wieder, ja, und die Gefahr ist halt größer, weil das Mädchen halt nicht mitbekommt, dass überall hier Alarm ist zur Evakuierung des Schiffes, weil sie es ja nicht hört in dem Fahrstuhl. Und dann wird sie von Alex Shaw gerettet, und sie fand den ja schon ganz toll am Essenstisch da beim Captain's Dinner und hat dann auch ein Kleid angezogen, wo sie noch Stress mit ihrem Vater hatte, weil der meinte, das geht gar nicht, was du da anhast, aber ich fand das gar nicht so schlimm. Und wo sie dann, er sie rettet und auch mit ihr spricht und dann den Kopf wegdreht und weiter mit ihr spricht, wo ich mir denke, ja, das kann sie ja keine Lippen lesen, die weiß ja nie, was er sagt. Also
ja.
Ja, und wo sie ihm dann sagt, ja, und ich liebe dich und ich werde bald 15, und das war echt drüber. Also da.
Ja, am schlimmsten fand ich ja, dass Alex dann nochmal diesen Spruch bringt aus Teil 1 aus, hier, weißt du, Beziehungen, die auf besonders harten Ereignissen beruhen, die haben keine Existenz. Weißt du, das ist eindeutig, ich hätte am liebsten in den Eimer gekotzt, als er das sagte in dem Moment. Also das ist einfach hochgradig unangenehm.
Ja, und ich weiß auch nicht, sie haben ja zwischendrin die erste Nacht des Liebespaares in der Honeymoon Suite. Die ist ja auch sehr toll, weil Alex ist es schlecht. Er kotzt die ganze Zeit und liegt dann nur so im Bett. Und Sandra Bullock, Annie guckt einen Film und guckt da Lolita an. Ich weiß nicht, welcher Drehbuchschreiber da so eine komische Vorlieben hatte, die er dann da unbedingt reinbringen musste. Und auch diese, ja. diese Honeymoon Suite, ja. Getrennte Betten, weit auseinander. In den 50er Jahren.
Ja, war schon irgendwie sehr spannend, was man da so gemacht hat. Also, wie gesagt, in dem Film ist keinerlei Spannung aufgekommen. Der ist auch viel zu lang. Also, einige Szenen, die wurden so unfassbar in die Länge gezogen, dass man schon dachte irgendwie, Moment, die haben da fünfmal dieselbe Szene immer so nach drei Cuts wieder einander geschnitten, damit es länger wirkt. Also, da stimmt einfach vom Ablauf so einiges nicht. Es sind einfach so ja, Anschlussfehler auch drin, wie zum Beispiel das eben erwähnte, er hat eigentlich sein Hemd verloren. Es wurde zerrissen bei diesem, natürlich musste man genau wie in Teil 1 statt unter dem Bus auch unter das Schiff noch, um die Schiffsschraube zum Stehen zu bringen und andere komische Sachen. Dabei ist eben sein Hemd kaputt gegangen. In der nächsten Szene hat er aber da doch wieder ein anderes Hemd an, das auch absolut trocken ist. Also keine Ahnung, wo er das jetzt so plötzlich her hatte. Und es ist einfach maximal dämlich.
Ja, die Schiffsschraube, wo du sagst, das ist ja mit CGI gemacht und das sieht echt schlecht aus. Also da hätte man ja einfach von dem Propeller ein Modell nehmen können. Das hätte dreimal besser ausgesehen. Und am Anfang ist die Schiffsschraube die Gefahr, warum niemand über Bord springen kann, um sich so zu retten oder die Boote einfach abgelassen werden können, wenn das Schiff noch fährt, weil dann geraten alle in den Sog und geraten unter das Schiff und geraten in die Schiffsschraube. Ja, und dann ist Alex da mit so einem kleinen Seil, wo er dann festgekettet ist und ein größeres Seil da versucht, da um diese Schraube zu wickeln, was dann natürlich funktioniert und dann wird die Schiffsschraube blockiert, aber nur die eine und die andere läuft weiter. Also eigentlich müsste das Schiff die ganze Zeit im Kreis fahren, statt hier kerzengerade auf den Öltanker zu.
Also wie gesagt, logistisch, also von der Logik her macht der Film so ziemlich alles falsch, was irgendwie Sinn ergibt. Ja, es funktioniert nur noch die rechte Schraube und das Schiff dürfte nur noch große Linkskurven fahren. Also nee, das haut alles irgendwie nicht mehr hin.
Naja, die Ausrüstung vom Schiff ist auch nicht so gut, weil es gibt eine Szene, da befreit Annie die Passagiere, die eingeklemmt sind zwischen den Feuerschutztüren, indem sie mit einer Kettensäge, die sie da im Abstellraum findet, also die zweite Kettensäge, da liegen zwei Kettensägen, die Feuerschutztür durchschneidet, wo man dann auch sieht, dass das einfach nur eine Spanplatte ist, statt jetzt eine Stahltür, die also nie vom Feuer schützen würde. Also das war völlig, völlig quer und hat die Kettensäge dann auch noch an und hält sie den Passagieren genau vor den Kopf und sagt, nun kommt doch endlich vorbei.
Das ist einfach schlimm, ja.
Und wie im ersten Film wird dann auch im zweiten Film natürlich Annie gekidnappt vom Bösewicht.
Na klar, ja. Ja, der ist aber auch keine richtige Bedrohung. Also der ist einfach nur wahnsinnig und irre, weißt du. Der ist, hat aber irgendwie zu keiner Zeit, habe ich gedacht, oh, der könnte Annie gleich wirklich irgendwie schaden. Sondern man schafft es ja letztendlich, das Schiff dann trotzdem, indem einem auf den kurzen Moment noch einfällt, dass das Schiff ja auch über Bugstrahlruder verfügt, die man anwerfen könnte, damit man das Schiff ein bisschen vom Kurs abbringen kann, damit es eben nicht in diesen Öltanker rauscht. Aber inzwischen ist eben Geiger mit Annie zusammen ja von Bord gegangen, eben mit Geisel und der flieht auch gefühlt eine halbe Stunde lang, während dann auch der größte Bullshit noch passiert, aber man hat ihn dann trotzdem innerhalb von 2 Minuten wieder eingeholt. Also ist einfach alles Hanebüchen und nicht nachvollziehbar.
Ja, sie fliegen ja auf Jetskis, also damit wir dann doch noch irgendwie eine schnelle Jetski-Verfolgungsszene haben und ihr werden die Hände gefesselt, aber man, wie die Hände gefesselt sind, hätte sie es eigentlich sofort leicht lösen können und sie fährt dann auch ewig mit ihm mit, bis sie dann einfällt, aber wenn ich diesen Hebel umlege, dann kann ich uns ja abkoppeln, weil das sind irgendwie zwei Jetskis, die zusammengekoppelt sind und dann ein Boot bilden, also völlig konfus und in der Zwischenzeit fährt er das Schiff dann wirklich auf den Öltanker zu, der Öltanker bemerkt sie auch sehr, sehr spät, weil die Besatzung guckt da noch einen anderen U-Boot Film, wo dann auch ein Schiff über ein U-Boot drüber fährt. und versuchen dann das Schiff zu starten und zu evakuieren. Und da gelingt es ja so im letzten Moment, dass dann das Kreuzfahrtschiff den Öltanker nur rammt. Der Öltanker bewegt sich kein bisschen, das Kreuzfahrtschiff wird beschädigt, ist dann an einer Stelle offen. Und da sieht man auch, das war dann computeranimiert, das waren Computereffekte, die fallen dann richtig stark auf.
Ja, und es kommt ja danach noch eine Szene, die auch die gesamtteuerste im Film war, die kostete nämlich 25 Millionen US-Dollar, nämlich die Szene, in der später das Kreuzfahrtschiff dann auch noch in die Hafenanlage so einfährt, da noch alles links und rechts platt macht, weil da sind natürlich während der Einfahrt in diesen Hafen sind natürlich auch noch Taucher und alles da, die da überhaupt nicht hingehören. Und das war die bis dato zumindest teuerste Stuntszene der Filmgeschichte. Und man hat dafür auch extra so einen Rumpf von so einem Kreuzfahrtschiff nachgebaut, um ihn dann so auf Unterwasserschienen geführt durch so eine Nachbildung so einer Hafenstadt dazu fahren. Also das ganze Problem daran ist, man sieht diese Szene ja minutenlang, wie dieses Schiff sich da in diesen Hafen quasi so reinwalzt und nicht nur Schiffe, sondern auch Gebäude, Häuser links und rechts durch die Gegend und abmäht. Und dann gibt es so einen unfassbar schlechten Cut, dass man sieht, wie weit das Schiff wirklich da in diese Siedlung gefahren ist. Und das sind aber gefühlt nur irgendwie so 20, 30 Meter. Also da passt einfach perspektivisch überhaupt nichts zusammen.
Ja, das dauert ja ewig, dass man fast gedacht hat, das Schiff ist jetzt bestimmt schon durch.
Das kommt auf der anderen Seite der Insel gleich
wieder
raus.
Das kommt auf der anderen Seite der Insel wieder raus. Ja, genau. Und dann sieht man, dass noch nicht mal das ganze Schiff an Land ist, ja, sondern nur so zwei Drittel. Und auch die Szenen im Hafen, wo dann ein Segelboot nach dem anderen umgefahren wird und dann auch Taucher sind, die auftauchen und schnell wieder untertauchen, weil der Riesenkahn dann kommt. Da ist dann die Schiffsschraube auf einmal kein Problem mehr, weil die hätten ja da auch alle zerhacken müssen und die schwimmen aber dann noch lustig weiter. Also die Szene war, denke ich, ganz gut, aber gefühlt einfach zu lang. Also da von fünf Seiten dann noch zu sehen, wie das Haus umfällt und dann ist da natürlich noch ein kleiner Hund, der sich immer gerade so wieder retten kann und dann am Ende in einen Sportwagen springt und der Sportwagen, da stoppt das Schiff genau davor, nur um dann, dass der Anker rausfällt und dann doch das Auto demoliert. Also da hat man auch verschiedene Gags versucht einzubauen, aber die zünden irgendwie in dem ganzen Film nicht. Der Humor ist zu gewollt und funktioniert einfach nicht.
Nee, es funktioniert hinten und vorne nicht. Auch man hat ja noch eine andere Begegnung aus dem Vorgänger und zwar ist ja auch der Jaguar-Besitzer wieder mit dabei, der diesmal jetzt ein Bootsbesitzer ist, der natürlich in die ähnliche Situation kommt, dass nämlich sein Schnellboot jetzt gebraucht wird von Alex und er ja auch witzigerweise und auch irgendwie nachvollziehbar drauf anspricht, hey, mein Therapeut, der hat ganz viel Geld von mir bekommen, dass ich diese ganze Sache verarbeiten konnte. Das finde ich zumindest mal eine interessante Andeutung. Auch da wird nicht drauf weiter eingegangen. Und danach ist er ja quasi wieder voll an Bord und dem scheint das ja auch Spaß zu machen, dass er plötzlich in dieser Action-Szene ist und das ist auch alles Blödsinn.
Ja, und dann gibt's ja eine, auch so, sie fahren ja dann ganz schnell, während Geiger minutenlang mit Annie dann fährt, bis er zu einem Wasserflugzeug kommt, ist dann Alex Shaw mit Glenn Plummer ist der Darsteller. Mit die sind die da sofort da zur Stelle und dann kommt das nächste, was so hanebüchen war, dann hat er so eine Sportangel oder Harpune, mit der er dann das Flugzeug beschießt und dann von dem Boot springt und mit der Harpune, mit der Angel sich dann durch das Wasser, Wasserski-mäßig auf seinem Bauch kleidend, dann sich an das Flugzeug ranzieht und dort dann Annie befreit, die dann natürlich ins Wasser stürzen. Ah, das war.
Ja, auch da nochmal so ein extremes Logikproblem, das keinen Sinn ergibt. Nämlich John Geiger, ja, der sitzt auf seinem Pilotensitz und will gerade starten eigentlich, tut dann so, als würde er in den Rückspiegel des Flugzeugs gucken, weil er weiß zumindest, oh, dieser Arsch Alex, der hängt hinten jetzt plötzlich an meinem Flugzeug dran. Aber das Flugzeug hat gar keine Rückspiegel. Der hätte das gar nicht sehen können, von da, wo er gesessen hat. Ja. Also, ja, Ja, das ist einfach doof.
Ja, und dann haben wir die Szenen, dass die beiden unter Wasser sind. Er kann ganz schnell wieder auftauchen, aber Annie ist natürlich in größter Gefahr, weil sie ist unter Wasser, weil sie hat die Hände zusammengebunden. Und mit zusammengebundenen Händen kann man natürlich nicht an die Oberfläche schwimmen. Also da hat sich, ich muss dazu sagen, ich bin früher viel geschwommen zu Uni-Zeiten. Ich bin auch viel im Freiwasser geschwommen und man braucht keine Hände zum Schwimmen. Also, dass dann natürlich er sie retten muss, dass sie dann da an die Oberfläche kommt und sie dann ihm dankbar ist und dann den Heiratsantrag noch annimmt von ihm, obwohl sie vorher gesagt hat, wir wissen nichts voneinander, wir kennen uns seit 7 Monaten, wir arbeiten 6 Tage die Woche, also sehen sie sich praktisch nur Sonntag. Ja, sie wusste nicht, was er arbeitet, ja. Da gibt es ja auch ein Streitgespräch, wo sie sagt, na, ich weiß noch nicht mal deine Polizeinummer, wenn irgendwas ist, dass ich hier anrufen könnte, was mit dir ist. Und dann gibt es ja so eine Szene nach der Aktion, wo sie da versuchen, die Schiffsschraube zu blockieren, wo er ihr die Nummer aufsagt, ellenlang.
Ja, so lang war die gar nicht. Das klang eher wie so erst so ein PIN-Code von der Kreditkarte oder so. So, hey, wenn ich gleich hier abkratze, dann kannst du gerne meine Kreditkarte holen und hier kauf dir was Schönes. Aber nö, das ist die Polizeinummer, die ihr in dem Fall gar nichts gebracht hätte. Ja, aber wir haben ja noch ein ganz anderes Problem. Und zwar, irgendwie scheint ja alles auch nicht so ganz vernünftig zusammengebaut worden zu sein. Also ein TÜV scheint es hier in Amerika nicht zu geben, denn auf mysteriöse Art und Weise geht unfassbar viel kaputt oder funktioniert nicht. Erstens zum Beispiel, als man da unter das Schiff irgendwie tauchen will, wegen diesem Seil, wegen diesem Tau, dann reißt plötzlich diese Winde ab und reißt dem einen ja auch fast den Arm noch ab. Also der ist nur gebrochen, aber das wird so erwähnt. Dann haben wir natürlich dieses Rettungsboot, das plötzlich nicht abgelassen werden kann, weil die Seilwinde versagt. Dann haben wir am Ende eben noch dieses Boot und also diese Anker, die von diesem großen Schiff nicht funktionieren richtig. Dann haben wir am Ende noch von dem Flugzeug, mit dem Geiger fliehen will. Das ist ja ein Wasserflugzeug. Da fällt dann eines dieser Pylonen an der Seite ab, diese schwimmfähigen Teile. Also ist alles ganz merkwürdig.
Ja, und der allergrößte Gag ist ja noch, Geiger fliegt dann mit seinem Wasserflugzeug, verliert seine Beute, die Diamanten, die sammelt dann der Bootsfahrer wieder ein. Der hat damit eine kleine Entschädigung für all seine Strapazen, die er in den letzten Jahren hatte.
Ja.
Ja, und dann crasht Geiger ja noch mit dem Öltanker, der ja dem ersten großen Crash entkommen ist. Und zwar crasht er nicht auf dem Öltanker, sondern er bleibt mit seinem Flugzeug an einer Art Antenne, Mast hängen. Ja, einfach nur.
Er ist nicht nur der schlechteste ITler, er ist auch der schlechteste Pilot der Welt, der es schafft, slapstickartig genau diese Antenne von diesem Öltanker zu erwischen.
Und das Flugzeug ist dann da wie aufgespießt, wie ein Würstchen auf einem Schaschlikspieß, ja.
Ja.
Ja, und natürlich läuft dann das ganze Treibstoff aus, der Benzin läuft aus und dann gibt es die größte, aber auch schlechteste computeranimierte Explosion von diesem Öltanker da, wo wir uns gefragt haben, warum, ja? Also selbst wenn da der Treibstoff jetzt auf das Deck läuft, da muss doch da noch lange nichts explodieren und erst recht nicht der ganze Tanker. Also das war...
Nee, ist einfach nur Bullshit. Also der gesamte Film ist erstens schnarschlangweilig, zweitens hat das überhaupt nichts mit dem ersten Film Speed zu tun. Ganz im Gegenteil, das ist eigentlich eher Anti-Speed hier. Also es ist einfach alles lahm. Die Darsteller sind unglaubwürdig, sie passen in der Chemie nicht miteinander. Also Jason Patrick passt weder mit Sandra Bullock zusammen und auch gar nicht hier mit Willem Dafoes Charakter, der auch irgendwie auf einer ganz anderen Ebene agiert. Also das ist einfach unfassbar schlecht.
Ja, die beiden haben ja auch kaum Kontakt, laufen fast unabhängig durch das Schiff. Es gibt nur eine Szene, wo sie dann in dem großen Ballsaal sind, wo er mit dem Gewehr vom Taubenschießen, was auch einen magischen Selbstnachlader hat, wo er immer wieder neue Patronen hat, ihn versucht dann da zu stellen. Und dann gibt es natürlich die typische Szene mit einer riesengroßen Videowand, wo er dann auf die Videowand ballert, weil da Geiger drauf zu sehen ist, der dann ihn verhöhnt. Also...
Es ist einfach schlecht, ja. Also auch die Szene, die du eben schon erwähnt hast. Er versucht, die IT an Bord des Schiffes kaputt zu machen, er haut dafür einfach die Bildschirme ein. Und
Wenn ich es nicht mehr sehe, ist es nicht mehr da, ja.
Ja, genau. Hätte ich auch die Augen zuhalten können. Aber keiner mehr da.
Ja.
Nee, es ist einfach unfassbar schlecht. Also es ist irgendwie spaßig, den, glaube ich, mit jemandem zusammen zu gucken und man kann drüber lachen. Aber man sollte den, glaube ich, nicht einfach so der guten Unterhaltung wegen schauen.
Ja, und das fanden ja nicht nur wir, sondern er war 1997 kam er raus. Er wurde für 160 Millionen Dollar gedreht und hat 165 Millionen Dollar eingespielt. Also was jetzt wirklich ja gerade so die Kosten wieder sind. Und er wurde 98 in ziemlich allen Kategorien für die Goldene Himbeere nominiert. Also für die Regie, für die Hauptdarsteller, für die Musik. Und er hat sie auch aber nur in einer Kategorie gewonnen. Und zwar für das schlechteste Remake oder Sequel. Weil in dem Jahr kam noch ein Film raus, der noch schlechter war, The Postman von Kevin Costner, der die restlichen Sachen gewonnen hat.
Ja, also es ist einfach in allen Belangen kein guter Film. Also der erste Teil, ja, ist irgendwie ein cooler Action-Klassiker, den hier, und da muss ich mich auch bei dir entschuldigen, dass ich das beim letzten Mal gesagt habe, dass irgendwie der Vollständigkeit halber wir auch Speed 2 gucken müssten. Bevor ich so eine Aussage in Zukunft treffe, werde ich in Zukunft mal schauen, ob das was taugt.
Ja, oder ich hätte sagen sollen, ohne Keanu, ohne mich, ja.
Genau, dann würde ich jetzt hier vielleicht mit Todde oder Gregor sitzen.
Ja. Der Werbeslogan war ja Two Thumbs Up. Und ja. Wenn wir das Fazit treffen wollen, würde ich ja sagen, es ist eher Two Thumbs Down, ja. Also.
Ja, es ist einfach ein schnarschlangweiliger Film, bei dem keine Spannung aufkommt. Die Charaktere, die Passagiere sind einem einfach scheißegal. Also, wie gesagt, außer diesem Achim-Menzel-Typ und vielleicht noch eben diesem jungen Mädel, das auch so ein bisschen unangenehm in Erinnerung bleibt. Also nicht das Mädel an sich, sondern die Interaktion eben auch mit Alex. Ach, das ist einfach so irgendwie, weiß nicht, unangenehm.
Also man leidet nicht mit ihnen mit, wo man ja im ersten Teil dann ja wirklich noch wusste, okay, da gibt es ja hier den Handwerker, den Mexikaner, der dann mithilft, da auch im Bus zu bauen. Und dann haben wir den nervigen Touristen von Alan Rickman gespielt. Ja, und die geängstigte Frau, die da aus dem Bus versucht zu entkommen und dabei explodiert. Und da gab es ja wirklich auch Tote. Das haben wir ja hier wirklich nicht. Ja, also ich weiß nicht, ob sie die FSK runtersetzen sollen, aber es fließt nicht wirklich Blut. Wir sehen keine toten Körper, weil die Personen, die getötet werden, die fallen ins Wasser und sind dann weg. Also es ist,
ja.
Die Bedrohung kommt nicht auf.
Nee, kleine Korrektur, es war Alan Ruck und nicht Alan Rickman. Du hast gerade, genau, das war der andere. Und ansonsten, ja, stimme ich dir 100% zu. Der erste Teil ist in allen Belangen diesem hier überlegen.
Die Fortsetzung ist nicht immer das Beste. Und ich glaube, das war auch das Ende der geplanten Reihe, Speed-Reihe. Aber ich frage mich aus, wie hätte man das denn jetzt noch fortsetzen sollen? Was soll denn als nächstes kommen?
Ein Raumschiff.
Ein Raumschiff, ein Zug, ein Raumschiff, ein Flugzeug.
Genau.
Ja.
Also ein paar Ideen gab es noch. Klar, den Zug, den hatte man leider ja auch schon im ersten Teil verpulvert in Form von dieser U-Bahn. Aber naja.
Den Flugzeugfilm hat dann der eigentliche Schauspieler gedreht, der für den Bösewicht gedacht war. Das war Gary Oldman. Und er hat aber die Rolle abgelehnt und hat stattdessen Air Force One gedreht. Also auch da eine bessere Entscheidung getroffen.
Auf jeden Fall. Ja. Gut, bei 12,5 Millionen US-Dollar hätte ich auch bei diesem Film hier mitgemacht.
Naja, der Dreh war ja von Oktober 96 bis Januar 97. Also hier so 4 Monate in der Karibik. Ich glaube, das hat sich dann auch Sandra Bullock gesagt. Ich nehme das Geld mit, ich fahre in die Karibik, ich kann da ein bisschen auf dem Kreuzfahrtschiff was machen.
Genau.
Nehm das einfach mit und fertig.
Hätte ich auch so gemacht.
Und ich sagen, Kreuzfahrturlaub ist, glaube ich, nicht so meins.
Ja, meins ja auch nicht. Also damals die Nilkreuzfahrt in Ägypten, das ist was anderes gewesen. Da fährt man halt eher auf einem Fluss als irgendwie auf dem offenen Meer. Und da ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie das schlechte Wetter da irgendeinen großen Einfluss hat, äußerst gering. Das Boot schaukelt auch in keiner Weise. Aber so eine Kreuzfahrt auf dem offenen Meer würde ich schon nicht machen, wegen meiner, ja, ich sag mal, Abneigung gegens offene Wasser oder gegen Fischwesen.
Du bist ja dann da auch eingesperrt. Also diese Bedrohung haben sie ja auch nicht wirklich so nachvollzogen, weil du hast ja nichts, wo du ausweichen kannst. Also hätten sie da noch richtige Feuer gehabt oder mehr Überflutung und nicht wie hier, es ist mal überflutet und dann mal wieder nicht, wo er am Anfang ja auch das Schiff fluten lässt, weil er denkt, dann wird es langsamer, wo ich denke, naja, dann müsste es ja irgendwann untergehen. Also so richtig konsequent ist es auch nicht durchdacht.
Ja.
Ich glaube, wir können als Fazit nehmen, wenn ihr einen Film gucken wollt, nicht Speed 2.
Guckt alles andere, aber nicht diesen. Genau, ich glaube, damit sind wir auch hier am Ende angelangt. Genau, dann ja, vielen Dank, dass du dir das angetan hast, diese Quälerei. Und ja, dann an alle anderen bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.